Lohnt sich Gold überhaupt noch, wenn die Zinsen steigen? Genau diese Frage hören wir seit einigen Wochen immer häufiger von unseren Kunden. Denn höhere Zinsen auf Tagesgeld, Festgeld oder Anleihen sorgen bei vielen Goldanlegern für Verunsicherung. Muss ich Gold jetzt verkaufen? Sollte ich mit dem Kauf warten? Oder wird die Bedeutung steigender Zinsen für Gold häufig überschätzt? Darüber spreche ich heute mit Niklas Holst. Er hat vor 3 Jahren bei uns in der Noble Metal Factory seine Ausbildung begonnen und ist inzwischen Edelmetallberater in unserem Haus. Wenn du bereits Gold, Silber, Platin oder Palladium bei uns gekauft hast, stehen die Chancen gut, dass du mit ihm gesprochen hast. Gemeinsam sprechen wir in dieser Folge darüber, warum steigende Zinsen viele Goldanleger verunsichern. Ob man bei steigenden Zinsen Gold verkaufen und in Anleihen und Tagesgeld gehen sollte, und warum viele Anleger glauben, mit höheren Zinsen Gewinn zu machen, obwohl das real gar nicht stimmt. Hallo Niklas.
Hallo Ronny, grüß dich.
Hier mal wieder bei mir im Podcaststudio, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir hatten ja schon mal das Vergnügen vor einiger Zeit, hier im Podcast miteinander zu sprechen. Das war, glaube ich, im August 2023.
Ja.
Der Titel war »Finanziell ungebildet nach dem Abi«. Du hast ja damals gerade dein Abitur abgeschlossen, bist bei mir hier in der Firma eingestiegen und wir konnten da nochmal ein bisschen auf deine schulische Laufbahn blicken und du hast mir ja da einiges Interessantes erzählt, wie das da abgeht. Ich kriege das ja auch immer mit, wenn ich an Schulen bin. Was hat sich denn seit damals bei dir verändert?
Meine Ausbildung konnte ich ja erfolgreich abschließen und beenden. Seitdem konnte ich mich vollumfänglich im Unternehmen integrieren. Bin jetzt in meiner Tätigkeit als Berater und Verkäufer gewachsen, konnte da auch viele Erfahrungen sammeln, auch mal eine andere Perspektive sehen, die ich vorher noch gar nicht so wahrgenommen habe, wie die Leute wirklich denken. Habe mittlerweile meinen eigenen Kundenstamm aufgebaut. Da mache ich erfolgreich weitere Schritte.
Okay. Du gehörst ja zu einer ganz anderen Generation als ich. Bist jetzt 22 Jahre alt, wirst bald 23 und hast ja selbst eigentlich noch gar nicht so richtig eine wirklich große Finanzkrise erlebt, sondern nur aus Büchern und Erzählungen. Das ist ja das, was auch viele Anlageberater und Finfluencer mit dir gemein haben. So richtig live und wahrhaftig erlebt haben das ja die wenigsten. Ich meine, auch ich habe nur kleinere Finanzkrisen mitbekommen, 2008, 1999 bis 2001. Das war ja alles jetzt nicht so richtig groß dramatisch. Ich erinnere mal an die Weltwirtschaftskrise 1929, da war ich auch noch nicht auf der Welt. Das soll ja ganz anders abgelaufen sein. Ja, aber gleichzeitig ist ja deine Generation damit auch konfrontiert, mit Dauerkrisen umzugehen. Also Stichwort Klimawandel, Stichwort KI, Stichwort Kriege oder aber auch der wirtschaftliche Wandel, der damit einhergeht. Das ist ja in eurem Leben permanent präsent. Wie nimmst du die aktuelle Weltlage denn nun wahr? Und wie ist dein Gefühl, wenn du an die Zukunft denkst?
Schwierig.
Okay.
Also wie du schon sagst, wir leben halt in einer Zeit, wo viel passiert, was alles auch sehr schnelllebig ist. Das ist auch so mein Eindruck, auch was die Krisen angeht. Natürlich sind sie irgendwo präsent, aber auf der anderen Seite sind sie dann auch schnell wieder weg. Also dann haben wir wieder eine neue Krise, dann haben wir wieder ein neues Thema, dann ist einmal kurz eine Aufruhr, dann flacht das aber irgendwann wieder ab, dann kommt so wieder der nächste Punkt, es ist halt schwierig. Also ich blicke in die Zukunft etwas pessimistisch, ehrlicherweise, weil ich mir schon Gedanken mache, wie das alles so weitergeht, was ich persönlich auch ändern kann oder wie ich damit umgehen kann. Es ist halt wirklich beängstigend, will ich jetzt nicht sagen, aber ein Gefühl von Unsicherheit schon da, ne? Und auch gewisser Art auch Planlosigkeit. Nichtsdestotrotz versuche ich mich gerade auch dahingehend zu entwickeln, eben damit umzugehen. Antifragilität ist da ja so ein Stichwort, was ich auch von dir versuche, mir abzugucken und auch anzueignen, wie ich eben mich bestmöglich auf solche Szenarien vorbereite, ohne eben ausgenockt zu werden, um das mal so zu formulieren.
Ja, okay,
sowohl finanziell als auch im normalen Alltag.
Jetzt hast du ja deine Stimmungslage so ein bisschen beschrieben. Wie nimmst denn du unsere Kunden oder die Interessenten, die sich bei dir melden, wahr? Was bewegt denn die Menschen am meisten?
Die haben eine ähnliche Wahrnehmung, wie ich sie habe. Sie beschreiben halt, sie haben halt ein Gefühl von Unsicherheit, was sie durchtreibt, wo sie halt eben nicht wissen, was kommt morgen, was ist vielleicht nächste Woche, was ist in einem Jahr. Also niemand kann so wirklich planen. Das ist auch so das, was ich wahrnehme.
Das wussten wir ja noch nie, das ist ja jetzt nichts Neues, oder?
Das stimmt. Aber jetzt gerade so was das Finanzielle angeht, das ist so ein bisschen mein Eindruck, wird es immer extremer. Also immer mehr Ereignisse, die dann doch so die eigenen Finanzen auch mitunter beeinflussen. Und das umtreibt natürlich auch unsere Kunden, weil sie eben sich die Frage stellen, okay, was mache ich jetzt? Wie mache ich es richtig? Was ist vielleicht falsch? Auch wenn es vielleicht dieses richtig oder falsch gar nicht so wirklich gibt. Aber das ist auch schon so das, was ich miterlebe.
Okay. Lass uns mal so ein bisschen auf den Finanzmarkt eingehen und natürlich auch auf die Goldpreisentwicklung. In der ersten Jahreshälfte sind ja die Zinsen deutlich angestiegen. In solchen Phasen ist es ja dann für die meisten Anleger so, dass sie wahrnehmen, dass man mehr Geld, mehr Zinsen, mehr Ertrag auf Sparbüchern, Tagesgeld oder Festgeldkonten erhält. Anleihen werden grundsätzlich attraktiver. Oft sinkt währenddessen der Goldpreis, weil Gold im Gegensatz eben zu diesen verzinsten Anlagen selbst keine Zinsen, keine Dividenden oder sowas abwirft.
Ja.
Welche Fragen haben unsere Kunden dir dazu am Telefon gestellt? Ist das ein Thema? Nehmen die das als wichtig wahr oder rutscht das so durch?
Nee, also es ist schon ein Thema. Natürlich hast du immer viele andere Bausteine, aber das ist auch etwas, was bei den Kunden schon so aufgeploppt ist, logischerweise. Und die Standardfrage ist dann natürlich immer, ist Gold überhaupt noch sinnvoll? Lohnt sich das überhaupt noch? Wie soll ich weitermachen? Jetzt kriege ich ja auf dem Tagesgeldkonto wieder mehr Zinsen. Wie sieht der Anleihenmarkt aus? Was kann man da so machen? Also das sind schon auch so Fragen, die man dann gestellt bekommt. Natürlich dann irgendwo auch die Frage, wie soll ich jetzt weitermachen? Thema Sparplan zum Beispiel, soll ich den jetzt vielleicht pausieren? Ist das alles noch so richtig, was ich mache? Also da ist auch schon so eine gewisse Art von Unsicherheit dann doch auch da. Ne? Dann natürlich die Frage an sich, ist der Preis zu hoch? Mhm. Das kommt dann auch immer noch in diesem Kontext, wo sie sich da mal so Gedanken drüber machen. Also das sind eigentlich so schon Standardfragen, die man dann gestellt bekommt.
Okay. Das sind eigentlich so die Fragen, die ich auch immer wieder mal mitbekomme. Hm. Wie erklärst denn du dann den Kunden in einfachen Worten den Zusammenhang, den wir jetzt hier gerade aufgemacht haben, zwischen Gold und Zinsen? Wie würdest denn du das erklären?
Ja, grundsätzlich hast du es ja eingangs auch schon gesagt, umso höher die Zinsen sind, umso attraktiver werden natürlich Geldanlagen, verzinste Geldanlagen, wie eben Anleihen, wie ein Tagesgeldkonto, wie ein Sparbuch. Da stellt sich dann natürlich die Frage, ob man das vielleicht eher besparen sollte. Der Zusammenhang zu Gold ist eigentlich gar nicht so direkt da, weil ich das ein bisschen unterscheide. Also für mich ist es kein Konkurrenzkampf, sondern es ist ein Und. Ich halte sehr viel vom Tagesgeldkonto in gewissen Maßen. Wir brauchen eben die Liquidität. Aber natürlich ist umso wichtiger auch Gold. Aber es erfüllt halt eben eine andere Funktion. Also man kann das jetzt nicht vergleichen. Das passt eben nicht. Und um das jetzt mal ganz einfach zu sagen, den Unterschied oder den Zusammenhang kann man so gar nicht erklären. Klar, ich kriege mehr auf mein Tagesgeldkonto, okay. Aber es hat jetzt nichts primär mit dem Gold zu tun. Das ist separat und so sollte ich das auch in meinem Portfolio betrachten.
Okay.
Jetzt drehe ich den Spieß mal ein wenig um und jetzt stelle ich dir mal ein paar Fragen. Meine Frage an dich, siehst du das auch so? Würdest du das auch so erklären, wie ich das jetzt gerade geschildert habe oder wie ist da so dein Eindruck zu?
Naja, also nur weil wir das jetzt so betrachten oder weil du das jetzt so betrachtest, müssen das ja die Marktteilnehmer nicht wahrnehmen. Ich habe immer so ein bisschen auch den Blick der Masse, der breiten Masse, der Marktteilnehmer an sich. Und da gibt es schon den Zusammenhang zwischen Gold und Zinsen, den würde ich nicht negieren, der ist da. Du hast jetzt ja nur auf den Nominalzins geschielt oder in deine Argumentation den Nominalzins eingebaut. Das ist ja der Zinssatz, den die Menschen draußen wahrnehmen, wenn sie auf ihre Konten, auf ihre Anlagen gucken, wo Zinsen gezahlt werden. Mhm. Das ist ja, wenn der Nominalzins steigt, natürlich richtigerweise erstmal ein Zuwachs. Ich weiß, dass das aber nicht die richtige Perspektive ist, sondern wir müssen schon fairerweise auf den Realzins gucken. Und der Realzins ist ja der Nominalzins, den ich bekomme, abzüglich der Inflationsrate. Mhm. So muss man es ja eigentlich betrachten. Mich interessiert ja bei einer Geldanlage nicht der nominale Zuwachs, was auf dem Kontoauszug steht, sondern was kann ich mir denn tatsächlich von dem, was da auf dem Kontoauszug steht, kaufen? Wie sieht denn meine Kaufkraft aus? Und da muss ich die Inflation einfach in Abzug bringen und das ist eben auch gerade für Goldanleger ein sehr, sehr entscheidendes Kriterium. Der Goldanleger schaut auf die Realverzinsung, also die Verzinsung abzüglich Inflationsrate. Und da muss man feststellen, in den letzten Jahren seit der Euro-Einführung, du weißt, ich referenziere ja immer auf 1999, das ist so für mich das magische Datum, wenn ich auf das heutige Euro-System schaue, die Einführung des Euro-Buchgeldes. Und da muss man ganz klar sagen, und das kann man auch auf der Seite der EZB, der Europäischen Zentralbank, nachlesen, die Realzinsen haben einen negativen Trend. Also die haben seit 1999 abgenommen. Ich glaube 0,4% minus pro Jahr im Durchschnitt. Das heißt, es ist ein ganz klarer Trend, den kann man nicht, der wechselt natürlich immer wieder, aber wenn man sich mal diese gesamte Perspektive anschaut, dann sind es halt minus 0,4%. Kann man erklären, woran liegt das? Ja, das sind diese klassischen Themen, demografischer Wandel, Sparüberschüsse, die Produktivität ist gesunken, die Staatsverschuldung ist gestiegen.
Okay.
Das ist, die Inflation ist ja ein bewährtes Mittel des Staates, um sich von diesen Staatsschulden freizumachen oder um sie leichter zu verarbeiten, leichter rückzahlbar zu machen. Rückzahlbar in Anführungszeichen. Und natürlich die expansive Geldpolitik führt natürlich auch dazu. Und das sind eben die Punkte, die man sich angucken muss. Und deswegen sage ich, Achtung, nicht der Nominalzins entscheidet, sondern der Realzins. Die Inflation spielt eine wichtige Rolle. Nicht die jetzige, sondern die erwartete Inflation in Zukunft. Und das sind eben die Punkte, die man sich angucken muss, wenn man über den Goldpreis philosophiert, so wie wir das tun. Und ich bin da relativ unentspannt, wenn ich auf die Inflationserwartung blicke, weil ich glaube, dass das dicke Ende hier noch vor uns steht. Das ist noch nicht in dem Topf, wo es gekocht werden soll.
Okay, also ein spannender Eindruck, definitiv. Jetzt hast du ja gerade schon das Thema Realzins angesprochen. Mhm. Erklär jetzt nochmal bitte ganz kurz auch für mich, wie man den denn genau errechnet. Ob du da ein konkretes Beispiel hast? Jetzt hast du es schon so ein bisschen anklingen lassen, aber...
Ja, das ist ja relativ simpel. Stell dir eine Anlage vor, die das ist jetzt fiktiv, ne? Nicht an den aktuellen Markt angelehnt. Stell dir vor, du kriegst auf eine Geldanlage 5% Verzinsung. Mhm. Gleichzeitig steigen aber die Preise im Schnitt um 6%. Mhm. Das bedeutet, du machst mit deiner Anlage, also die Zinsen, die du bekommst, gleicht nicht den Kaufkraftverlust aus.
Okay.
Und damit ist das keine gute Geldanlage. Weil eine Geldanlage hat ja mindestens das Ziel, die Inflationsrate auszugleichen.
Ja.
Das kann sie hier in meinem Beispiel nicht. Du hast 1% realen Verlust. Und das zeigt ganz, ganz gut, wie dieser Realzins wirkt. Leider ist es bei den Anlegern nicht im Kopf, dass sie das machen müssen. Die meisten schielen immer noch auf die Nominalverzinsung. Das halte ich für einen großen Fehler.
Logischerweise, weil das Ziel sollte ja eben sein, mindestens mal die Kaufkraft zu erhalten. Sonst
ja,
kann man absolut. Sich das Ganze schenken.
Dann kannst du es auch verkonsumieren und ausgeben. Das
richtig.
Ist dann besser.
Ja,
machen Urlaub,
richtig.
Das ist dann besser angelegt, als das Geld da hinzuschieben.
Ja, ein Investment in sich selbst sozusagen.
Ja, das man auch zählen.
Um jetzt nochmal darauf einzugehen, wie kann ich denn als normaler Anleger überhaupt herausfinden, wie hoch die wirklichen Inflationsdaten sind, wie hoch ist der Zins, um mir dann auch schließlich selber den Realzins zu berechnen, um herauszufinden, lohnt sich das überhaupt für mich?
Naja, ich habe ja vorhin schon so ein, zwei Argumente gebracht, wo man das nachvollziehen kann. Die Deutsche Bundesbank mit ihrer Webseite ist da eine gute Quelle. Da findet man eigentlich immer die offiziellen Zahlen. EZB, Europäische Zentralbank, hat auch eine gute Seite, wo das veröffentlicht wird.
Okay.
Die Realverzinsung von minus 0,4% habe ich daher. Also die Daten sind alle da. Man muss halt wissen, wo man hingucken muss. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, ich muss ja tatsächlich die Zahlen gar nicht so richtig mir anschauen. Es gibt ja viele, die das auch im Gefühl haben, dass das so eine Entwicklung ist. Also ich meine, muss ja bloß an der Supermarktkasse die Augen aufmachen und dann sehe ich ja eigentlich, dass wir Inflation haben.
Ja. Ja.
Dass sie aber auch viel größer ist und viel höher ist als das, was uns das Statistische Bundesamt darüber erzählt. Da bin ich auch fest von überzeugt. Also da wird nicht die echte Inflation bepreist, sondern das ist eher so, ja, haben sie sich da so hingeschrieben ins Buch aus diversen Gründen. Da habe ich auch schon eine Folge gemacht oder mehrere Folgen gemacht im Podcast, wie die richtige Inflation in meinen Augen berechnet werden sollte.
Okay, also werden uns da sozusagen falsche Daten zur Verfügung gestellt?
Ja, falsche Daten im Sinne von, dass es falsch berechnet wird. Konsumentenpreisindex mit über 600 Waren und Dienstleistungen. Verbraucherpreisindex, so heißt es. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, wenn man über die Inflationsrate nachdenkt. Es geht um das allgemeine Preisniveau in einer Volkswirtschaft. Das sind nicht nur 600 Waren und Dienstleistungen, sondern da gibt es noch ein paar andere Sachen, die aber leider in der Inflationsberechnung nicht berücksichtigt werden. Dann kommen natürlich noch ein paar statistische, kosmetische Operationen mit dazu, die man macht. Hedonistische Preisberechnungen zum Beispiel, also Qualitätsverbesserungen im Produkt, werden natürlich auch bepreist. Das ist ja auch subjektiv, das ist ja keine objektive Betrachtung. Also so kann man auf das Thema schauen. Du weißt das aber, Niklas, was wir da an der Kasse bezahlen, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Das muss ich dir nicht erklären.
Nein, definitiv.
Und man sieht es ja auch am Goldpreis.
Ja.
Der Goldpreis ist ein guter Indikator.
Richtig.
Für die echte Inflation. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, seit 1999 10% Preiszuwachs beim Goldpreis im Schnitt, im Vergleich zu 2,1% offizielle Inflationsrate. Da passt irgendwie was nicht.
Da ist ein kleiner Differenzsprung da drin.
Eines Delta gibt es da. Ja. Da muss man mal drüber nachdenken, ob die Inflation sich vielleicht irgendwo dazwischen bewegt. Ja. Also ich denke, 5-6% ist nicht unrealistisch.
Okay, spannend, sehr spannend.
Aktienmarkt, ne? Aktienmarkt, ja. Preis ist ja auch ein Preis.
Richtig.
Von Aktien. Ja. Der findet ja in der aktuellen Inflationsberechnung überhaupt gar keine Berücksichtigung. Aber wir wollen das nicht ausweiten. Da kann man nochmal eine eigene Folge zu machen. Das vielleicht mal so als ein paar Stichworte, um deine Frage zu beantworten.
Ja, also wie gesagt, sehr spannend auf jeden Fall, wie man dann doch so mit falschen Zahlen vielleicht auch in die Irre geführt werden kann. Das ist dann immer so mein Learning daraus, ne? Dass wir uns eigentlich mit falschen Zahlen beschäftigen, beziehungsweise die falschen Zahlen uns angucken. Bedeutet also im Endeffekt, wenn wir das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, die Frage, ob sich Gold bei steigenden Zinsen lohnt, die ist schon partout falsch gestellt. Kann das sein oder würdest du das auch so unterschreiben?
Ja, Realzinsen, ne, müsste man richtigerweise formulieren. Und das ist ja auch das, was der Markt, der Goldanleger oder der Goldanlegertyp sich anguckt. Wie sieht denn die Inflation in den nächsten Jahren aus? Deswegen kaufe ich ja Gold. Ich kaufe ja nicht Gold, weil ich weiß, die Inflation war 2,1% im Durchschnitt, sondern mich interessiert die Inflationserwartung.
Okay.
Wenn man Inflation erwartet, kommt man am Gold gar nicht vorbei. Keine Chance. Und in diesem System, Niklas, in dem wir uns heute bewegen, in dem Geldsystem, ist Inflation ein Instrument, um es am Laufen zu halten. Das heißt, Gold ist in diesem System, solange wir uns in diesem System wie heute bewegen, ist Gold eigentlich eine sichere Bank.
Okay.
Die Anlage in Gold eine sichere Bank. Da kommt man nicht dran vorbei, weil die Inflation einfach unser ständiger Begleiter ist.
Ja.
Und das erzähle ich den Kunden ja schon seit vielen Jahren. Und deswegen bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass Gold heute in jedes Portfolio gehört. Deswegen empfehle ich auch jetzt bei Preisabschwüngen im Gold, nicht nervös zu werden. Das sind kurzfristige Markterscheinungen, die man getrost aussetzen kann. Nee, im Gegenteil, man kann sogar davon profitieren, wenn man, du hast es gerade angesprochen, Tagesgeldkonto, total wichtiges Instrument. Ja. Da sollte auch Geld oben sein übrigens.
Macht Sinn.
Dann kann man bei solchen Phasen auch mal nachgreifen. Wenn der Goldpreis um 20% nach unten geht, dann ist das für mich ein Riesenrabatt, den ich gerade kriegen kann. Silber ist ja genau das gleiche Spiel, da ist es ja noch dramatischer. Also wer sich Optionen offen hält, wer Liquidität hat, der sollte solche Abschwünge ganz sicher zum Kaufen nutzen.
Eine sehr günstige Nachkaufchance, definitiv. Ja. Abschließend jetzt auch einmal, was würdest du Goldanlegern oder grundsätzlich auch Anlegern in solchen Hochzinsphasen empfehlen? Was wäre so ein Fazit, was du den Leuten mitgeben kannst?
Dieses Dogma, was man auch in der Finanzpresse immer wieder liest, hohe Zinsen ist gleich schlecht für Gold. Das würde ich erstmal beiseite wischen. Es geht hier um den Realzins.
Okay.
Und der Trend ist negativ. Das heißt, es gibt ein ganz klares Argument pro Gold, Punkt. Gerade in diesem System, ich habe es gerade ausgeführt.
Ja.
Gold ist für mich die sicherste Anlage, die man aktuell in diesem System, was wir heute haben, das ungedeckte Papiergeldsystem, ist die sicherste Bank, die man überhaupt haben kann. Nicht umsonst kaufen Zentral- und Notenbanken auf diesem Planeten massiv Gold in den letzten Jahren. Das ist einfach ein Fakt, den kann man nicht wegwischen und so sollte man sich als Anleger daran orientieren und Gold akkumulieren, nachkaufen, immer wieder Rücksetzer nutzen, aber auch Silber ist genau das gleiche Thema. Denn du hast es eingangs gesagt, Gold ist ein Wertspeicher. Gold ist ein Kaufkraftbewahrungsinstrument. Es gibt sogar Phasen in der Geschichte, wo die Kaufkraft von Gold zugenommen hat. Für mich Daumen hoch beim Gold- und Silberpreis. Nicht verunsichern lassen von Volatilität. Volatilität ist nicht unser Feind. Volatilität ist Information.
Ja.
Und das bedeutet, dass man fallende Preise durchaus nutzen sollte.
Okay.
Wie siehst du das?
Unterschreibe ich.
Unterschreibe ich,
okay. Nein, sehe ich genauso. Volatilität gehört einfach auch dazu, wenn man das für sich so ein bisschen verinnerlicht hat und auch weiß, wie man damit umgehen kann und sollte. Da sind wir wieder beim Thema Tagesgeld und einer grundsätzlichen Struktur, die man ja auch haben sollte. Wenn man das einmal für sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, braucht man sich bei solchen Phasen oder in Phasen der Volatilität allgemein keine großen Gedanken machen.
Schönes Schlusswort, Niklas. Das können wir so mitnehmen. Schönes Gespräch. Danke für die Fragen.
Danke.
Danke für deine Antworten. Das schreit nach mehr, hat mir Spaß gemacht.
Mir auch.
Bis zum nächsten Mal.
So machen wir es.
Liebe Grüße an unsere Zuhörer. Mhm.